Lieber Volker, du hast das Wort zu Menschen in Krankheit begleiten in Beruf und Gemeinde.
Ja, herzlichen Dank. Ja, vorgestellt bin ich ja schon von Georg Schäffner. Ich vielleicht ergänzen kann, ich gehöre zu Christen im Gesundheitswesen natürlich und arbeite dort mit, aber auch zu dieser Gruppe Ärzte für Afrika, eine Urologentruppe, die in Ghana Einsätze macht. Hier sind wir da gerade in Ghana in einem Krankenhaus und operieren Prostatadrüsen. Ja, jetzt zu unserem Thema. Ich habe einen großen PowerPoint-Vortrag hier vorliegen, den ich nicht halten werde, sondern nur so ein paar Highlights vielleicht da aufleuchten lassen möchte. Möchte Ihnen aber diesen Vortrag gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht sind einige Anregungen da. Ich glaube, dass wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass in der Lebenskrise ein Fenster nochmal zum Glauben aufgeht, dass so die Sehnsucht, die verborgen ist, verschüttet wurde im Leben in Bezug auf Gott auf einmal wieder durchbrechen kann. Dadurch, dass wir eine gute Beziehung zu den Patienten haben, auch zu Wort kommen kann. Man müsste bei diesem Thema diese ganzen Fragen sicherlich mal vertiefen. Wie kann das gelingen, das Gebet mit unseren Patienten? Was ist zu beachten? Wie kann man überhaupt beten? Welche Formulierung sollte man wählen? Welche Fehler sind zu vermeiden? Wann ist das überhaupt angemessen? Das sind so Fragen, die mir kamen, mit denen wir ja jetzt seit Jahren sozusagen umgehen. Wir haben ein gutes Fundament und das ist der Missionsbefehl Jesu. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Markus 16. Das Ganze ist ja verortet in der Gemeinde Jesu. Also nicht in irgendeinem Gebetsinstitut, unabhängig von Gemeinde und in einem dogmatisch freien Raum, sondern wir stehen unter dem Schutz und auch unter der Anleitung einer Gemeinde, jeweils letztlich der Gemeinde Jesu. Natürlich brauchen wir ein Fundament, dass wir darum wissen, um die Kraft des Gebetes. Davon gehe ich mal aus, dass wir da Erfahrungen gemacht haben. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, in körperlichen Krisenzeiten selbst gesegnet zu werden, wie tröstend das ist. Und es ist ganz gut, dass, wenn wir uns dieses Themas nähern, dass wir vielleicht sogar einen Kontext schon irgendwie haben, um Menschen auch zum Gebet zu führen. Ich habe da so kleine Figuren in der Praxis gehabt, diese Königsfiguren von Ralf Knoblauch und den Flyer hier, wenn man den Cursor sieht, für den Patientengottesdienst, sodass die Patienten schon wussten, na, das ist schon ein gläubiger Mann und insofern war der Sprung dann nicht zu groß, auch zum Gebet zu kommen. Ich habe gerade einen Patienten zu Grabe getragen, mit dem ich vor Jahren wegen seiner schweren Erkrankung ihm das Gebet angeboten hatte. Und aufgrund dessen hat sich so viel entwickelt. Mittlerweile, er hatte seinen Glauben vertieft, er ist mit nach Kloster Nützschau auf die Wochenenden für Kranke und Angehörige gekommen, war in den Patientengottesdiensten dabei, hat selbst berichtet, wie der Glaube ihn in schwerster Not geholfen hat. Und jetzt wird seine Frau gläubig. Das ist so schön zart zu beobachten, wie sie sich nach dem Sterben und auch schon vorher dem Glauben näherte. Im Prinzip alles angefangen mit einem Gebet mit diesem Patienten in meinem Sprechzimmer. Natürlich braucht es einen geschützten Raum. Das sind ja so Dinge, die wir kennen und dass wir auch in dieser Haltung den Patienten begegnen und möglichst normal bleiben, auch wenn es ums Gebet geht. Also nicht irgendwie eine Sonderform des Verhaltens an den Tag legen. Brauchen natürlich einen guten Zeitpunkt. Häufig ist es so, dass uns das wie eine reife Frucht in den Schoß fällt, die Möglichkeit, mit Menschen zu beten, weil sie sich uns ja anvertrauen mit ihrer Not und weil wir dann irgendwie mittragen. Und dann können wir sagen, zum Beispiel hier rot geschrieben, hier unten, wir können ihre Not gemeinsam in die Hände Gottes legen. Und so könnte man das formulieren. Manchmal ist das ganz hilfreich, solche Formulierungen einmal sich vor Augen zu führen, um, das muss ich mal gucken, um seinen Segen und um seinen Segen bitten. Darf ich das mit einem Gebet für Sie tun? Also immer die Frage auch, bin ich eingeladen, das zu tun? Also wir können, man kann, Georg hat das mal so in einem Seminar so schön gesagt, man kann auch fragen, gibt es in Ihrem Leben noch Gottvertrauen? Und dann hat man Zugang zu diesem Thema. Und schließlich und endlich könnte man das Gebet dann sozusagen auch anbieten. Ich springe mal ein bisschen weiter. Man kann die Folien ja anschauen. Was uns ja wichtig ist, dass wir Patienten nicht noch schädigen durch das, was wir mit ihnen geistlich tun, also mit irgendwelchen Formen, wo wir noch mehr Lasten und Verletzungen auf sie bringen, im Sinne von, du musst das jetzt glauben und wir kennen vielleicht solche Drucksituationen, Gebet, ergebnisoffen miteinander umgehen. Auch nicht so diesen Zeugen Jehovas Aspekt, ich muss das jetzt tun, ich muss irgendwie für Gott arbeiten, sondern das geht ganz gelassen, Gott gibt uns die Möglichkeiten. Ganz besonders schön ist es in dem Patientengottesdienst miteinander auch dann diese Gebetserfahrung zu machen. Die Patienten werden eingeladen, wir haben ungefähr 20 Minuten Zeit, auch für sie zu beten, ein kurzes Gebet. Ich habe hier so Gebetsvorschläge nochmal hinterlegt, schaut euch das bitte an. Es ist ganz hilfreich, auch die Formulierung nochmal so anzuschauen, was ist sinnvoll. In den Patientengottesdiensten beten wir so, herzlich willkommen, schön, dass Sie gekommen sind. Haben Sie ein besonderes Anliegen, fragen wir. Und dann fragen wir auch nach dem Vornamen, dass wir ihn in der liturgischen Du-Form auch im Gebet ansprechen dürfen. Dann fragen wir immer auch, dürfen wir Ihnen die Hände auflegen? Und möchten Sie die Krankensalbung empfangen? Ich habe auch den Ablauf dieses Gebetes hier hinterlegt. Schaut euch das bitte an. Auch ein paar Bibelverse, die man als Segen zusprechen kann. Wir haben in einer Chris Kerr auch nochmal zusammengefasst, wie man miteinander beten kann. Pastor Dr. Steffen und ich haben das gemacht in der vorletzten Ausgabe. Ich schließe mal ab meinen kleinen Impuls. Einmal damit auch mit dem Hinweis auf Charles de Foucault, der dieses Gebet der Hingabe gesprochen hat. Schaut euch das einmal an. Da fällt jeglicher Druck auch von uns ab, irgendwie etwas jetzt in eigener Leistung noch vollziehen zu müssen. Und wir werden sehen, wir können uns ihm anvertrauen. Und das ist so herrlich, dass wir das miteinander tun können. Mit dem Gedanken möchte ich abschließen, dass ich so viel Menschen erlebt habe, die angerührt waren, die den Heiligen Geist auch, wie ich es interpretiere, wirklich empfunden haben. Mir sagte ein todkranker Patient, der noch um Gebet bat, und ich lud ihn noch, er kam einmal in unseren Praxiskreis, in die Praxis ein, und Pastor Steffen und ich, wir beteten nach seinem Wunsch für sein Leben. Und er sagte mir danach, ich bin richtig durchströmt worden von dem Frieden Gottes und er übergab sein Leben in die Hände Gottes. Also eine ganz anrührende Geschichte habe ich auch hier in diesem Vortrag, wenn ihr noch ein bisschen weiter runterscrollt, hinterlegt. Uwe will zu Gott zurückkommen. Also schöne Erfahrungen gemacht, möchte ich nicht missen. Viele Tränen gesehen, der Anrührung, viele Glaubensvertiefungen, neuen Mut, den die Patienten empfangen haben. Einfach dadurch, dass wir den Mut hatten, auch das anzusprechen und anzubieten. Hier mache ich erstmal einen Punkt. Danke für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, lieber Volker. Du blendest deine Präsentation wieder aus und wir schicken anschließend nochmal ein paar Handreichungen und auch deine Präsentation rum an alle Teilnehmenden. Das ist es wert, sich in Ruhe anzuschauen. Vielen Dank für die Ermutigung zum Gebet und vor allen Dingen auch für das Entlastende da drin. Also Krampf und Überlastung und Stress ist etwas, was möglichst im Gebet für Kranke wenig präsent sein sollte. Wir kommen aber auf Spannungssituationen noch zu sprechen. Da will ich noch einen Impuls zu geben. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Impuls, liebe Anne. Du sprichst aus einer anderen Perspektive, da freue ich mich sehr drüber.
Ja, völlig anders. Ich sehe zwar jetzt irgendwie alle nicht so richtig, aber Georg, dich sehe ich. Okay, also ich bin Anne, Katrin Rathje, ich werde aber Anne genannt, bin 64 und wohne in Sittensen. Das liegt zwischen Hamburg und Bremen. Aber die meisten, oder nee, also ich wohne seit 30 Jahren hier auf dem Land, aber bis dahin habe ich im Großraum Hamburg gelebt und bin auch dort gläubig geworden in einem Glaubenskurs 1986. Und ich habe eigentlich sofort eine Berufung erlebt, die ich da, von der ich noch erzähle. Aber ich bin auch an dem Jahr erkrankt, zumindest diagnostiziert an Multipler Sklerose und laufe bzw. rolle seitdem damit hin und her im Leben. Ich bin seit 13 Jahren selber pflegebedürftig. Es kommt seitdem jeden Tag ein Pflegedienst zu mir und mittlerweile bin ich, ja, entspricht meine Erkrankung einer Querschnittlähmung. Also ich kann weder stehen noch gehen, noch alleine sitzen. Wir bewegen uns hier hin und her mit Transfer und Lifter und Rollstuhl natürlich, also dem ganzen drumherum. Ich möchte jetzt kurz davon erzählen, wie ich mein Gebet als Nehmende erlebt habe und erlebe. Welche Ziele und Wünsche ich eigentlich habe, wie ich auch Berufung in der Krankheit erlebt habe und erlebe, einige Tipps für Neuerkrankte und dann zum Schluss einige Gebetserfahrungen, was auch wirklich sehr unterschiedlich ist. Ich habe gemerkt, so rückblickend, ich laufe jetzt ja oder lebe seit fast 40 Jahren mit der Erkrankung. Und ich habe gemerkt, dass das Gebet, wie ich es annehme, sehr von meiner äußeren Lebenssituation abhängt. Ich habe vor vielen Jahren mal ein wunderbares Buch gelesen von Romano Guardini über die Lebensalter. Diese Schriften kann man in verschiedenen Büchern von ihm wiederfinden. Und habe gemerkt, dass die Art von Gebet, die ich brauchte und erwartet habe, sehr auch von diesen Lebensphasen abhing und abhängt. Ich merke, dass ich seit einigen Jahren in einer Lebensphase nach Guardini bin, der Ernüchterung, der Loslösung, aber auch Neuorientierung. Ich möchte das Buch einfach nahelegen, einfach zu lesen und damit auch mal zu arbeiten. Dann habe ich gemerkt, es ist ganz entscheidend oft gewesen, in welcher Phase der Krankheitsverarbeitung ich war. Auch da lohnt es sich, tiefer reinzusteigen, vielleicht mal in einem Patientengottesdienst oder am Wochenende für Kranke. Und ich habe gemerkt, dass ich unbedingt Gebet brauchte in Phasen der tiefen Verzweiflung, der akuten Not, entweder durch äußere Umstände oder durch eine akute Verschlechterung der Erkrankung, in Zeiten der Depression, der tiefen Traurigkeit, konnte ich kein Gebet erleben, wollte ich auch nicht, sondern ist es heute so, dass ich mich eher in mich zurückziehe und auch gelernt habe, diese depressiven Zeiten auszuhalten, weil ich immer wieder erlebe, dass Gott auch darin ist und mich nie allein gelassen hat. Ich weiß heute, wenn ich in einem tiefen Tal bin, wird Gott mir antworten und mir irgendwann helfen. Das ist auch eine sehr wunderbare Erfahrung. Und außerdem ist das Gebet bei mir oder meiner Erkrankung oder der Gebetsempfang sozusagen ganz stark abhängig von den äußeren Umständen, insbesondere auch vom Klima abhängig. Im Sommer mit großer Wärme habe ich mehr Lähmung oder mehr Symptome als im Winter. Das ist das sogenannte Uthoff-Syndrom bei MS. Und ich bin noch sehr viel bewegungseingeschränkter als sonst. In diesen Sommermonaten mache ich weder Seminare noch Familientreffen, noch große Fahrten im Auto, weil es dann einfach immer nur noch schlimmer wird. Also da ist es, glaube ich, wertvoll, bei seiner eigenen Erkrankung zu gucken, welche äußeren Umstände beeinflussen auch mein Krankheitsgeschehen. Das ist sicherlich bei chronischen Krankheiten nochmal ganz anders als in Akutphasen oder akuten Krankheiten. Aber es ist gut, seine eigene Krankheit so gut wie möglich kennenzulernen und da eben auch die Ressourcen zu erkennen. Dann habe ich gemerkt, dass es gut war und gut ist, mich selber zu fragen, welche Wünsche habe ich eigentlich und welche Ziele, wenn ich um Gebet bitte? Was möchte ich als Kranke? Und es gibt sicherlich Zeiten, wo ich hingegangen bin zu beten und gesagt habe, ich weiß gar nicht, was ich soll. Ich bin nur einfach verzweifelt. Aber auch je länger eine Krankheit dauert, lernt man oder kann man, glaube ich, lernen, die Wünsche zu konkretisieren und die Ziele zu umreißen. Absolut abhängig wieder von der Erkrankung. Ich gucke natürlich auch lieber auf die liebe Bettina Prestin. Ich glaube, dass wir beide da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Aber so war es bei mir. Dann möchte ich auf das Thema Berufung in der Krankheit noch eingehen. Das ist ein Phänomen, was mich bis heute sprachlos macht. Was Gott macht, was Gott tut. Es ist unglaublich. Und ich kann nur Mut machen, egal in welcher Krankheitsphase man ist, immer wieder danach zu rufen und zu schreien, Herr, was willst du mit mir tun? Nicht nur wozu, sondern auch wie willst du mich gebrauchen? Und ich glaube, dass Gott da sehr viel mehr Möglichkeiten hat, als wir uns überlegen und ja, erahnen können. Zuerst war ich natürlich als Krankenschwester aktiv, noch ungefähr nach 15 Jahre bis 2000 etwa. Und in der Zeit konnte ich immer wieder natürlich mit Patienten im Krankenhaus beten oder in der Krankenpflegeschule, später dann mit Schülern. Und das war sehr einfach, da immer Gelegenheiten zu finden. Aber auch dann, als ich berentet wurde und ich erstmal dachte, jetzt geht mein Leben nicht weiter, hat Gott Möglichkeiten gefunden, bis heute. Also heute ist es so, dass ich seit 2 Jahren aktiv im Seniorenbeirat hier im Ort bin. Das gibt es ja bundesweit eigentlich, diese Institution Seniorenbeirat. Und seit 2 Jahren biete ich Pflegeberatungen an, so punktuell. Und ich dachte, ich mache das alles so. Und mein Mann, der ist so ein Rechner. Und ich hatte ihm gesagt, so und so viele Leute waren im letzten Jahr da. Und er sagte, Anne, das ist bei dir um 50% gestiegen im letzten Jahr. Dachte ich, okay. Dann habe ich das im Beirat gesagt. Und wir haben gemerkt, dass es gut wäre, wenn ich das regelmäßig anbiete. Und ich werde jetzt in der nächsten Woche mit einer monatlichen Pflegesprechstunde anfangen. Mit einem festen Termin, wo dann einfach Menschen kommen können. Und das begeistert mich, dass der Heilige Geist da immer wieder Möglichkeiten findet. Dann möchte ich einige Tipps für Neuerkrankte noch sagen. Und zwar ist es gut, von Anfang an, wenn eine Diagnose gestellt worden ist, das Thema innere Heilung anzustreben, seine Biografie anzugucken und gute Hilfe zu suchen in der Seelsorge, in der Gemeinde oder bei Christen im Gesundheitswesen, wo auch immer, wo wir das Thema angehen und wirklich viel Zeit darauf verwenden. Dann ist es gut, wenn wir unser Beziehungsnetz pflegen oder auch verändern, je nach den Umständen her, aber bei chronischen Krankheiten ist es schon wichtig, ein gutes Beziehungsnetz um sich zu haben, weil vieles durch die Veränderung der Lebensumstände auch abbrechen wird. Und die beste ärztliche Versorgung ist ganz, ganz wichtig. Dass wir keine Kompromisse machen mit Ärzten, die vielleicht scheinbar nur vor Ort sind, sondern auch Wege auf uns nehmen. Das hat sich bei mir immer wieder sehr, sehr gut entwickelt. Und das rate ich auch, also habe ich schon so vielen anderen gesagt, geh zu Zentren hin, geh zu Fachärzten hin, die sich mit deiner Erkrankung auskennen. Frag nach, lass nicht locker. Ja, und zum Schluss möchte ich von einigen Gebetserfahrungen sprechen. Ich habe sehr viel Unterschiedliches erlebt. Ich bin in der evangelischen Kirche gläubig geworden und auch eigentlich aufgewachsen. Als ich dann hier aufs Land zog, sind wir in eine Pfingstgemeinde gegangen, mein Mann und ich, 20 Jahre lang. Und als mir das kräftemäßig zu viel wurde, sind wir wieder in die Landeskirche gewechselt. Zwischendurch, bevor ich geheiratet habe, hatte ich einige Jahre den Impuls zu konvertieren. Ich wollte katholisch werden, in eine Kommunität gehen. Das hat sich dann eben anders entwickelt, aber da war ich auch sehr offen. Sodass ich kennengelernt habe, zum Beispiel, das Abendmahl mir ans Bett gebracht wurde, als ich schwer krank war. Das waren so meine ersten Erfahrungen, wo Gott wirklich sehr, sehr dicht war und dicht erlebbar für mich. Das waren wunderbare Erfahrungen, dass ich eben nicht mehr in die Kirche konnte und musste, sondern mir das ans Bett gebracht wurde. Dann habe ich aber auch freie Heilungsgottesdienste erlebt, wo ich noch genau weiß, dass ich da nach vorne humpeln wollte und dann Peter sagten, steh auf und sei gesund. Ja, und ich das aber dann nicht erlebt habe. Ich habe keine deutliche Veränderung gemerkt. Merkte aber, damit muss ich mich auch auseinandersetzen. Insgesamt ist die ganze Summe der Gebete eine wertvolle Erfahrung. Es ist wie ein großer Schatz, der da ist, über all die Jahre. Und ich merke, dass Gott mich mehr und mehr dahin führt, einen Lebensstil der Anbetung zu führen. Also weniger äußere Gebete in Anspruch zu nehmen, sondern oder auch nicht unbedingt immer Gebetszeiten, aber Zeiten zu haben, in denen ich Ruhe und Stille habe und mit Gott reden kann und auf ihn hören kann. Und das sind bei mir ganz besonders die Nächte. Das sind wertvolle Erfahrungen. Soweit erstmal.
Hab ganz herzlichen Dank, Anne. Du hast den Bogen weit geschlagen und das ist ganz hilfreich aus deinen Erfahrungen, auch als Mensch mit chronischer Krankheit und mit viel Gebet. Du hast sehr auch den seelsorgerlichen Horizont mit reingenommen. Das ist sehr, sehr hilfreich und ergänzt wunderbar auch das von Volker Brandes. Ich versuche in einem dritten Beitrag einmal einiges zusammenzufassen und vielleicht auch in nochmal etwas andere Worte mit hineinzunehmen. Praktische Aspekte. Moment. So. Für diejenigen, die vor allen Dingen mit der Frage da sind, wie kann ich im Berufsalltag Gebet einbringen, kann es eine Hilfe sein, nochmal zu registrieren, dass wir eine neue wissenschaftliche Richtung haben in der Medizin, die sich nennt Spiritual Care. Damit ist die Sorge für spirituelle Bedürfnisse in der Patientenbegleitung durch Gesundheitsfachleute gemeint. Das kommt relativ stark aus der palliativmedizinischen Bewegung, ist aber die Onkologie, die Geriatrie und jetzt zunehmend andere Fachbereiche auch am Hineinwachsen. Also wenn wir die Frage haben, darf ich mit Patienten beten und vielleicht von früher noch irgendwelche unguten Erinnerungen da haben, dass Chefs oder andere das sagten, das ist hier ein neutraler Ort, der wo Religiöses nicht zu suchen hat, dann können wir inzwischen beruhigt sagen, es gibt eine große Forschungsrichtung, die zeigt, dass die Fürsorge für spirituelle Bedürfnisse von Kranken und eben auch von Patienten mit zu Gesundungsprozessen beitragen kann. Und da gehört immer die Fachlichkeit mit hinein, was Volker Brande schon erwähnt hat, mit Empathie. Da gehört hinein, dass wir geschult aufmerksam sind für unsere Patienten und vielleicht sogar eine spirituelle Anamnese erheben, also Fragen stellen, was gibt Ihnen Kraft in Ihrer Lebenssituation? Haben Sie eine Geschichte mit dem Glauben an Gott, dass wir kennenlernen, wo steht unser Patient? Und dann ermutigen, wo könnte es Ressourcen geben und dafür auch ein Resonanzangebot machen. Das kann zum Beispiel Gebet sein. Wäre es Ihnen recht, dass Sie Ihre Situation im Gebet vor Gott bringen, so wie Volker Brande schon Beispiele genannt hat. Also da gibt es eine eigene medizinische Fachrichtung zu. Und wer sagt, in der Thematik Gebet im Berufsalltag möchte ich weiter dran sein, einmal unter dem Stichwort Spiritual Care weiter gucken. Praktische Aspekte zum Gebet und Segnungsdienst für Kranke. Das gilt sowohl im Berufsalltag wie auch in der Gemeinde, die äußeren Rahmenbedingungen. Es macht einen Unterschied, ob ich auf der Intensivstation bete oder in einer kleinen Seitenkapelle einer Kirche, ob lauter Monitore mit ihren Piepsgeräuschen um uns herum sind oder im Hintergrund Tisee-Musik. Ich kann nicht alles beeinflussen, aber manches kann ich beeinflussen. Zum Beispiel einen Stuhl dazu nehmen, damit der Kranke und ich auf Augenhöhe sitzen, so wie es hier in dieser kleinen Glasmalerei von Jesus und dem Kind dargestellt ist. Also wir haben Verantwortung für die äußeren Rahmenbedingungen, wo es irgend geht, die gut zu gestalten. Und damit korrespondiert auch die innere Haltung von uns, die wir beten und segnen. Wir sind nicht die kompetenten Leute, weder fachlich die Halbgötter in Weiß, noch dass wir geistlich wüssten, wo es lang geht, sondern wir sind ganz schlicht Mitbetende. Ich bete oft so, guter Gott, wir kommen jetzt zusammen zu dir im Namen Jesu und mach damit deutlich, dass ich auf Augenhöhe mit der kranken Person bin und mit ihr zusammen bete. Kommunikation. Es macht einen Unterschied, ob ich alleine in meiner persönlichen Gebetszeit für einen Kranken bete oder mit einer kranken Person zusammen. Also wenn zur Vertikalen auch noch die Horizontale kommt, dann ist es ganz besonders wichtig, welche Worte ich verwende, welche Aussagen ich treffe, welche Körperhaltung ich habe, weil das bei den oft sehr sensiblen Kranken wirklich etwas auslöst. Manchmal ist es wichtig, dass wir vorgebrachte Anliegen strukturieren helfen. Es kommt manchmal ein ganzer Wust, sowohl im Berufsalltag ist wichtig, das zu lernen, wie aber auch im Gebetsdienst. Für welches konkrete Anliegen wollen wir jetzt zusammen beten? Was liegt oben auf? Kann eine ganz wichtige Frage sein. Und dann Raum für die Stille lassen. Nicht alles zudecken mit Worten, sondern auch einen Raum zu lassen, zumindest innerlich, wo wir in das Hören kommen, auch in das hörende Gebet. Umgang mit Gebetseindrücken, das ist ja etwas Faszinierendes, dass der Heilige Geist immer wieder auch Gebetseindrücke schenkt. Das kann ein bildhafter Eindruck sein, das kann Erinnerung an ein Bibelwort sein. Und das können wir anbieten dem Kranken wie ein Mantel, den wir hinhalten, den er hineinschlüpfen kann, aber keineswegs überstülpen. Also auf natürliche Weise zum Beispiel sagen, ich habe gerade ein inneres Bild. Darf ich Ihnen das einmal mitteilen? Oder mir kommt ein Bibelwort in den Sinn. Das würde ich gerne mit in das Gebet einbeziehen. Auf möglichst undramatische Weise, aber mit Dankbarkeit Gebetseindrücke einbeziehen. Äußere Phänomene sind im Berufsalltag genauso wichtig wie in einer Gemeinde oder nach dem Gottesdienst im Gebet für Kranke. Also wenn jemand anfängt zu weinen oder zu zittern, dass wir das wahrnehmen, dass wir ein Taschentuch reichen, dass wir fragen, ob wir die Hand auf die Schulter legen dürfen, fragen, was wir tun können. Und dazu heißt es auch manchmal eben während des Gebetes die Augen zu öffnen, nicht mit krampfhaft geschlossenen Augen, sondern ich will auch sehen, wie geht es der Person, für die ich bete. Ja, und dann ein Punkt, der wirklich wichtig ist, Spannung aushalten, ohne sie zu übertragen. Gebet für Kranke hat immer auch mit Spannung zu tun, denn wir wünschen uns natürlich Heilung. Aber oftmals ist das so nicht verfügbar. Ich benenne hier mal ein paar Spannungsfelder, die wir erleben und die wir beachten sollten, ohne sie zu übertragen, diese Spannung. Also natürlich wissen wir um den biblischen Heilungsauftrag. Und wir haben aber einen eigenen Erfahrungshorizont, der oft dahinter zurückbleibt, hinter dem, was wir eigentlich meinen, was uns an Autorität vom Neuen Testament aus mitgegeben sein dürfte. Theologisch sagen wir, Reich Gottes schon angebrochen, aber noch nicht vollendet. Wir dürfen um Zeichen und Wunder bitten, aber sie sind uns eben nicht verfügbar und damit auch nicht zusprechbar. Was wir immer zusprechen können, ist die Nähe Gottes und seine stärkende Berührung. Also da ist ein Spannungsfeld, was vielen von uns vertraut ist, mit dem selber umgehen, ohne diese Spannung zu übertragen auf den Kranken unter der Überschrift, nun glaub doch mehr oder lass uns gemeinsam glaubensvoll um ein Wunder beten. Da möchte ich einladen zu einer großen Sensibilität und auch Zurückhaltung. Ja, und dann gibt es Spannung, zum Beispiel in der Frage vor einer großen risikoreichen Operation, wie beten wir eigentlich? Anne-Rathe sagt es ganz richtig, fragen den Kranken, was ist ihm wichtig? Aber manchmal kann diese Spannung schlicht im Raum stehen, beten wir um Segen Gottes für das Gelingen einer Operation oder geht es einen anderen Weg? Manche haben das Empfinden, vielleicht um Sturm beten zu wollen, wie sie es nennen, dann gegen die Krankheit und Verheißung aus der Bibel mit einzubeziehen. Manche haben das Empfinden, hier geht es um die Zulassung einer Erkrankung, die gekommen ist. Manchmal sogar Situationen von Sterben und Abschied nehmen, die jetzt gekommen sei. Das sind Fragen, die sind in Gebetssituationen nicht immer gleich zu beantworten. Wichtig ist, dass wir sie wahrnehmen bei uns. Wenn wir sie bei dem Kranken wahrnehmen, sie ansprechen, aber sie nicht überstülpen auf den Kranken. Und Anne, du hast es eben schon gesagt, das ganze Thema innere Heilung schwingt oft mit, wenn gerade Krankheitssituationen neu aufbrechen. Wo ist vielleicht auch Seelsorge oder Psychotherapie notwendig, damit Krankheitsverarbeitung gelingt? Also das können wir nicht alles bearbeiten in einem einzelnen Gebet für Kranke, aber es schwingt in uns mit und uns dessen Bewusstsein, ohne es zu übertragen. Dafür möchte ich gerne werben. Ja, und manchmal brauchen wir auch wirklich Kenntnis, insbesondere wenn wir in einem Gebetsteam von einer Gemeinde immer wieder für Kranke beten. Wie bete ich mit Menschen in einer depressiven Phase, die also Gottes Nähe nicht spüren emotional? Wie bete ich mit Menschen in Demenz, die vielleicht ein Bibelwort gar nicht mehr aufnehmen können? Oder Menschen mit fortgeschrittener Krebserkrankung, die zwischen Lebenswille und Sterbewunsch schwanken, was etwas Normales bei vielen Krebserkrankten ist in den letzten Phasen des Lebens. Da ist es gut, um Schulung zu haben und auch Supervision. Was wir immer machen können, das kam ja auch schon zum Ausdruck, das fürbittende Gebet und der Segenszuspruch und da ein paar gute Formulierungen auch zu haben, die entlastend sind, die weder den Kranken noch mich selber als Beter unter irgendeinen Druck bringen. Und zu wissen um zusätzliche Möglichkeiten wie die Krankensalbung oder Zuspruch von Vergebung, da sind die Traditionen der Konfession verschieden, da geht es wieder darum, in welchem Rahmen bewege ich mich. Es kann aber etwas sehr Kostbares sein, was wir mit einbeziehen. Und zuletzt, wo sind meine Grenzen? Auch das ist für mich als Beter wichtig. Erkenne ich, wenn ein Kranker kommt, weil er unter einem Trauma leidet oder unter sexuellen Übergriffen oder eine psychiatrische Krankheit hat. Ich bin an Schweigepflicht gebunden, aber es braucht auch Supervision in einem Gebetsteam. Also da geht es um ein Stück Professionalität auch im Ehrenamt, gerade wenn wir im Gemeindedienst sind. Und nicht zuletzt das, was ich noch mal ganz unterstreichen möchte, wir dürfen uns der Gnade Gottes anvertrauen. Also auch wenn es tatsächlich einiges zu beachten gibt in dieser Thematik, wie beten wir mit Kranken, es ist kostbar, es zu tun. Volker, du sagtest so schön, es gehört ein Stück Mut dazu, aber wir machen dann ganz viele sehr schöne Erfahrungen häufig. Und damit möchte ich auch gleich in die Gesprächsrunde führen. Vielleicht, welche schönen Erfahrungen haben wir auch machen können mit Gebet für Kranken, bevor wir über das Thema sprechen. Auch wo müssen wir besonders drauf achten, damit das Gebet wirklich heilsam ist.